Achterbahn der Gefühle. Heute geht es um Gefühl und zwar um Ärger. Das passt zum Wetter. Wir waren mal vor etlichen Jahren mal in Israel und da wurde uns gesagt, als wir dann so ausgestiegen sind, dass da gerade so ein Wüstenwind ist, der da irgendwie in das Land hinein weht und dass in den Zeiten dann immer viel mehr irgendwelche Gewalttätigkeiten und Leute ausrasten und wenn da was passiert, was vor Gericht kommt, dann wird es sozusagen mildernd in Anschlag gebracht, dass gerade dieser Wüstenwind ist. Also ich hoffe mal, dass es so schlimm bei uns hier nicht ist, aber es steckt ja auch in den Metaphern drin, jemand hat ein erhitztes Gemüt oder so, ne? Also irgendwie mit Hitze hat das was zu tun. Jemand hat festgestellt, der durchschnittliche Mann wird 6-mal pro Woche wütend. Die durchschnittliche Frau hat 3-mal pro Woche einen Koller. Frauen ärgern sich häufiger über Leute, Männer flippen öfter aus, weil was schief geht. Ihr wisst natürlich, so eine Sachen, die sind immer sehr mit spitzen Fingern anzufassen. Im Einzelfall kann das immer auch ganz andersrum sein. Frauen und Männer reagieren im Durchschnitt unterschiedlich auf Ärger. Männer äußern ihre Wut mehr nach außen gegen andere. Frauen oft mehr nach innen in Form von einer depressiven Stimmung oder so, dass sie dann das so in sich reinfressen. Da geht der Ärger ans Herz. Es gibt eine Untersuchung, Frauen, die ihrer Umwelt gegenüber ärgerlich und feindselig eingestellt sind, die haben ein 3-fach höheres Risiko, am Herzen zu erkranken. Singles drücken ihren Groll doppelt so oft aus wie verheiratete Erwachsene. Weiß man jetzt nicht, was da die Ursache wovon ist. Und zu Hause lassen wir uns am ehesten gehen, wo uns niemand sonst beobachten kann. Außer die Leute, die natürlich zu Hause sind. Und erstaunlicherweise, traurigerweise, verletzen wir die am stärksten, die uns am nächsten stehen. So ist es auch bei der Frau gewesen, von der ich heute erzählen will. Die hatte eine unerschöpfliche Menge von Ärger, mit dem sie konfrontiert war, mit dem sie fertig werden musste. Und die hat das irgendwann tatsächlich geschafft. Und von ihr können wir das abgucken, wie kann man damit umgehen, wie kriege ich meinen Ärger weg. Die Umstände in dieser Geschichte, die lassen schon nichts Gutes ahnen. Das Ganze ist eine Dreiecksgeschichte. Ein Mann, 2 Frauen, das über Jahre. Nicht, was ihr denkt, das war damals noch völlig legal, wenn jemand genügend Kohle hatte. Die Geschichte steht ziemlich weit vorn in der Bibel, im 1. Buch Samuel, Kapitel 1. Und daran kann man sehen, dass es schon ziemlich lange her ist, so an die 3000 Jahre. Ein Mann, 2 Frauen oder mehr, das war also erlaubt. Aber ob das wirklich ein Vorteil ist, war, dass das kein Vorteil war, das zeigte sich bald. Das ist in der Regel heute auch nicht anders. Der Familienvater Elkana, ein wohlhabender Patriarch, und seine beiden Frauen Hannah und Penina. Und beide können sich nicht riechen. Penina hat Kinder und das war das Ding für eine Frau, woran sich entscheidet, ob sie erfolgreich ist. Penina, die Kinderreiche, galt als erfolgreich, die ist anerkannt. Heute wäre sie die Karrierefrau. Hannah, die andere Frau, hat keine Kinder. Damals ein massiver sozialer Makel und für Hannah auch ein persönlicher Schmerz. Aber die hatte einen anderen Vorteil. Ihr Mann hat sie geliebt. Mehr als die andere Frau. Sie war die Lieblingsfrau. Und das zeigte er auch ganz offen. Und das war natürlich ein Stachel für Penina, für die andere Frau. Aber die kann ihre Karte ausspielen, die reibt ihr immer wieder unter die Nase. Du hast keine Kinder, du bist eine Versagerin. Dieser Konflikt ist chronisch und einmal im Jahr ist es besonders schlimm. Da gibt es ein großes Fest. Bei großen Festen eskalieren ja manchmal die Familiengeschichten regelmäßig. Da kommen die Spannungen zum Ausbruch. Und außerdem ist es bei ihnen so, die müssen dazu auch noch verreisen nach Shiloh zum Heiligtum. Das macht alles noch schwieriger. zu Hause, da haben sie alle ihre Zimmer, da können sie sich aus dem Weg gehen. Hier bei dem Fest müssen sie alle auf engstem Raum zusammenleben. Und das geht jedes Mal schief. Und der Anlass ist immer der gleiche. Bei der Festmahlzeit teilt der Familienvater die Fleischstücke aus. Die sind alle gleich groß und jeder bekommt ein Stück. Das heißt, die andere Frau, Penina, die kriegt die halbe Fleischtheke, weil die so viele Kinder hat. Für sich ein Stück, für jedes Kind ein Stück. Wird aufgebaut. Und dann ist Hannah dran, die Lieblingsfrau. Die kriegt ihr eines Stück. Solo Henny. Da ist niemand anders, für den sie noch was zu kriegen hätte. Und so sind nun mal die Regeln. Der einen muss er viel geben, der anderen, die er liebt, kann er nur ein Stück geben. Und klar geht es ihrem Mann gewaltig gegen den Strich. Da kommen seine Liebe und seine Gerechtigkeit in Konflikt miteinander. Und alle können das sehen. Er gibt ihr das Stück traurig, steht da wirklich sogar zornig. Und diesen Zorn kann er nicht verbergen, der steht ihm im Gesicht geschrieben. Und das ist natürlich für die andere Frau, für Penina, jedes Mal wie ein Schlag ins Gesicht. Obwohl sie ihm Kinder geboren hat, liebt er nicht sie, sondern Hannah, die Versagerin, vor aller Augen. Am liebsten möchte sie dann immer am Boden versinken. Sie wirkt ihr Stück Fleisch hinunter und denkt von wegen fest. Aber das zahle ich dir heim. Und Hannah ist auch nicht wohl in ihrer Haut dabei. Sie weiß, er meint es gut, aber er kriegt nicht mit, was er damit anrichtet. Hannah sieht die andere Frau, sie sieht ihr an, wie es ihr geht. Sie weiß schon, was dann kommt. Denn so ist es jedes Mal. Nach dem Essen geht es gleich los, im Vorbeigehen zischt ihr Penina zu. Im Essen bist du ja echt spitze, aber nur im Essen. Und dann macht sie sich ganz auffällig mit ihren Kindern zu schaffen. Und Solo Honey steht alleine am Rande. Und dann immer diese Bemerkungen: Wenn Gott dich so straft, dann wird er wohl schon seine Gründe haben. Immer solche Nadelstiche. Täglich ein bisschen frisches Salz in die Wunde. Nicht auffällig, aber schmerzhaft. Vers 6. Auch suchte ihre Nebenfrau sie jederzeit mit Verdruss zu verdrießen, um sie aufzureizen. Frauen können sich besser in andere einfühlen, sagt man sicherlich zu Recht. Das kann man auch missbrauchen. Damit kann man auch Stiche noch gezielter setzen, mitten rein in die Wunde. Und auch wieder das so, dass es nicht alle mitkriegen. Also natürlich kriegen es alle mit, aber nicht ganz. Elkana, wenn der in der Nähe ist, dann natürlich nichts. Dann ist alles in Ordnung. Dann wird auf heile Welt gemacht. Der soll davon nichts merken. Martin Walser hat gesagt, auch Kränkungen wollen gelernt sein. Je freundlicher, desto tiefer trifft's. Also in diesem Spiel sind die beiden Frauen nicht zu beneiden. Die Karrierefrau Penina, die ist erfolgreich, aber nicht geliebt. Und Hannah ist geliebt, aber erfolglos. Persönlichen Schmerz empfinden beide, je auf ihre Art. Hannah ist verletzt und voller Trauer. Penina ist verletzt und voller Gift. Und sie hat hier die besseren Waffen. Sie hat alle Beweise des Erfolgs um sich. Das ist demütigend für Solo Hannah. Und diese Abwertung, die steckt ja auch in ihr selbst. Die können sich ja sagen, ich bin die Geliebte, ich bin die erste Frau des Patriarchen. Das ist das Wichtigste. Soll sie doch sticheln, lass ich sie halt reden. Aber sie teilt die Werte ihrer Zeit. Und deshalb haut jede verächtliche Bemerkung so rein. Trifft sie in ihrem Selbstwertgefühl als Frau. Das ist ja überhaupt auffällig, je negativer, je niedriger ein Selbstbild ist, umso tiefer sitzt der Ärger über solche Nadelstiche. Umso weniger kann jemand mit Kritik umgehen. Umso schwieriger die Reaktion, selbst auf konstruktive Kritik. Bei Hannah hat es mit diesem zum Reizen, mit diesem Anstacheln nicht so geklappt. Die frisst es in sich rein. Und so kommt es, dass sie jedes Mal auf dem Höhepunkt des Festes da sitzt, nichts mehr sagt, heult und sich weigert zu essen. die ist schon satt. Hungern als letzte Waffe. Und dann endlich kriegt auch der Mann mit, dass wieder was faul ist. Was ist denn los, Honeylein? Stimmt irgendwas nicht? Warum bist du denn so traurig? Warum guckst du denn so, als ob sie noch nicht mal traurig sein dürfte? Natürlich weiß Elkanah, dass sie das wurmt mit den Kindern, aber so richtig verstehen kann er es nicht. Und dann versucht er sie zu trösten. Ist doch nicht so schlimm. Das ist es doch nicht wert, dass du dich da so fertig machst. Bin ich dir nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Sagt Elkanah. Herrlich naiv, der Mann. Und natürlich ist das kein Trost für Hannah. Natürlich, er meint es gut. Er gibt sich Mühe. Das tut schon mal gut. Aber er kann es doch nicht verstehen. Und was wirklich los ist zwischen ihr und der anderen Frau, das ahnt er noch nicht mal. Und sie sagt es ihm auch nicht. Sie und Elkanah, sie teilen ihre Liebe miteinander. Aber ihren Schmerz und ihren Ärger teilen, das können sie nicht oder sie wagen es nicht. So ungefähr also läuft das immer bei dem Fest bis zu diesem Punkt. Aber diesmal ist etwas anders. Diesmal ist es so schlimm, dass sie es einfach nicht mehr aushält. Nach ihrer üblichen Methode alles reinfressen in sich. Den Ärger, die Kränkung, die Verletztheit und es dann runterschlucken. Sie hat es immer runtergeschluckt, aber nicht verdaut. Und wenn sie schon nichts sagte, dann hat ihr Körper umso lauter gesprochen. Und diesmal schafft sie es einfach nicht mehr. Sie verliert die Fassung und merkt, so geht es nicht mehr weiter. So geht es nicht auf Dauer. Und dann fasst Hannah einen Entschluss. Sie sagt sich, ich will nicht immer nur das Opfer sein mit dem, was passiert und dass ich das nichts machen kann und das halt nur in sich reinfrisst und dann da sitzen und heulen. Ich will etwas tun. Ich will selber etwas unternehmen. Ich will mich nicht immer nur rumschubsen lassen und auf meinem Ärger sitzen bleiben. Und hinterher tut mir dann noch tagelang der Magen weh und ich habe Kopfschmerzen und was sonst nicht alles. Diesmal nicht. Und dann macht sie sich auf den Weg, allein, ohne erst zu fragen, ohne mit ihrem Mann drüber zu reden. Damals höchst ungewöhnlich. Mit dem Mut der Verzweiflung entschließt sie sich zu einem Alleingang. Sie verlässt die üblichen Sitten, sie verlässt ihre Rolle als Opfer. Steht auf, geht hinaus mit dem, was sie erdrückt, schafft erstmal Distanz zwischen sich und ihrer Rivalin Penina. Auch Distanz zwischen sich und ihrem hilflosen Mann Elkanah. Sie geht in den Tempel, um allein zu sein. Allein mit sich und allein mit Gott. Sie will ihren Ärger loswerden, ihre Kränkung. Und dazu muss sie erstmal rauslassen. Das tut sie auch. Was immer sie in sich hineingefressen hat, das lässt sie jetzt wieder raus. In der Bibel steht das so: Und sie war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Sie hat den ganzen Schmerz mal zugelassen. Sie hat ihn vor sich selber zugegeben. Sie hat ihn ausgesprochen. Alles Gott gesagt, geklagt, geweint. Und das war viel. Das hat gedauert. Und sie hat Gott gebeten um das, was sie am meisten vermisst hat. Um ein Kind. Sie verlässt dieses Leitbild, dieses Frauenleitbild der stummen Dulderin, wie es damals so gängig war, und sie nimmt Gott dafür in Anspruch. Sie fängt an zu kämpfen für sich, etwas zu fordern für sich. Sie stellt Ansprüche und sie nimmt Gott dafür in Anspruch. Das ist neu. Sie macht Schluss damit, nur duldend zu ertragen, ihr Schicksal und das Opfer zu sein. Sie sagt nicht mehr zu allem Ja und Amen, sie sagt Nein und Amen. Und dann gibt sie Gott ein Versprechen. Sie sagt: Du Herr über alles, wenn du mein Elend ansiehst und an mich denkst und mich nicht vergessen wirst und mir einen Sohn schenken wirst, dann soll er sein ganzes Leben lang für dich da sein. Und so weinte und betete Hannah vor Gott im Heiligtum, ohne sich drum zu scheren, was die anderen wohl von ihr denken möchten. Ganz allein war sie nämlich doch nicht. Das hat auch wieder nicht geklappt. Da sitzt in diesem Raum zum Beten ausgerechnet noch jemand von Gottes Botenpersonal, der alte Priester Eli auf seinem Stuhl. Aber Hannah sagt sich, was soll's, rede ich eben leise. Eli ist der oberste Priester, der ist für alles verantwortlich und er beobachtet sie. Die Frau, die hält sich nicht an die Regeln. Schon, dass sie alleine da ist, ist ja ungewöhnlich, ohne ihren Mann. Und normalerweise kommen die Leute, sprechen kurz und verständlich eines der üblichen Gebete und dann bekommen sie einen Zuspruch von ihm und dann gehen sie wieder. Aber diese Frau, nichts mit kurz. Die steht jetzt schon eine Dreiviertelstunde in ihrer Ecke und macht und tut. Und dabei hört er nichts, was sie sagt. Nur zwischendrin dieses Weinen. Und wenn er genauer hinguckt, dann sieht er, wie ihre Lippen sich bewegen. Sowas hat er noch nie erlebt und so richtig recht ist ihm das nicht. Irgendwann wird es ihm zu viel und er sagt sich, immerhin ist das hier ein Heiligtum. Da kann nicht einfach jeder kommen und machen, was er will. Jetzt muss ich eingreifen. Geht hin und liest ihr die Leviten. Was fällt dir ein, hier betrunken gegen die Wand zu lallen? Sieh zu, dass du erstmal deinen Rausch los wirst, so in etwa. Es gibt ja so eine Leute, die gucken ganz lange zu, sagen nichts, trauen sich nicht und irgendwann baut sich was auf. Und wenn dann doch, dann sind sie schon so auf 180, dass sie dann gleich lospoltern. So war das hier bei Eli. Und das war ja nur auch echt ein Hammer für Hannah. So eine Verdächtigung. Und sie gleich so anzufahren. Und sie merkt, wie wieder neuer Ärger in ihr hochkommt. Und nach alter Gewohnheit setzt sie schon wieder an zum Schlucken. Und dann erinnert sie sich, stopp, ich habe einen Entschluss gefasst. Ärgerdiät. Kein Runterschlucken mehr. Und außerdem hat das ausführliche Gespräch, das alles Aussprechen vor Gott, auch schon Wirkung getan. Auch schon seine Wirkung getan. Und so nimmt sie ihren neuen Mut zusammen und schafft es so gelassen und sachlich zu antworten und sagt, nein, ich bin eine verärgerte und betrübte Frau. Ich habe keinen Wein in mich hineingeschüttet, sondern ich habe mein Herz vor Gott ausgeschüttet. Und dass ich so lange geredet habe, das ist, weil ich so viel Kummer hatte. Und siehe da, der alte Eli, der ist nicht bösartig, der ist eigentlich ganz okay. Der hatte es nur wirklich nicht geschnallt. Und er ist lernfähig und er ist auch souverän genug, einen Irrtum zuzugeben und sagt, okay, wenn das so ist, um was ging es denn? Erkundigt er sich besänftigt. Und Hannah zögert und Eli sagt, du musst es mir nicht sagen, gehe hin in Frieden, Gott wird dir deinen Wunsch erfüllen. Und dann heißt es in Vers 18, und die Frau ging ihres Weges und aß und ihr Gesicht war nicht mehr so. Ihr Gesicht war nicht mehr so. Sie kehrt zurück in ihre Situation. Die Situation, die ist unverändert. Penina stänkert, Elkanah merkt nichts, aber Hannah ist verändert. Man sieht es ihr an, dass etwas passiert ist, dass sich etwas verändert hat. Ihr Gesicht hat sich verändert. Das sieht nicht mehr so traurig aus und auch der Ärger ist daraus verschwunden. Das Essen schmeckt wieder. Sie isst und trinkt und wer weiß, vielleicht ist sie jetzt auch besser zurechtgekommen mit Penina. Wie es weitergeht mit Hannah, das erzähle ich jetzt nicht. Das könnt ihr nachlesen im ersten Buch Samuel. Jetzt zurück zu der Frage, wie hat Hannah das gemacht? Wie ist sie ihren Ärger losgeworden, sodass man es richtig von außen sieht? Oft hört man ja, du musst deinen Ärger rauslassen, auf den Tisch hauen, also ein reinigendes Gewitter und danach geht es dir besser. Das hat Hannah nicht gemacht. Und das war auch gut so. Diese These, die stimmt nämlich nicht. So oft sie auch wiederholt wird. Das ist erforscht worden und es hat sich ergeben, wenn jemand ärgerlich ist so richtig und dann so richtig Dampf macht, dann wird der Ärger dadurch nicht weniger, sondern der wird mehr und er bleibt länger und er schädigt die Gesundheit noch mehr. Das schädigt mehr als reinfressen. Das stimmt also nicht. Und es hat auch nicht geholfen, was sie zuerst gemacht hat, das andere Extrem, den Ärger in sich reinfressen. Das Ergebnis war, sie konnte nichts mehr essen. Man hat es ihr angesehen. Es wurde immer mehr Ärger in ihr. Sie kam immer neuer dazu. Der hat sich da gesammelt. Sie hat ihn zwar geschluckt, aber nicht verdaut. Und dann sammelt sich da Bitterkeit und Feindseligkeit, die da gehortet werden. Seelenmüll, der beginnt zu gammeln und zu riechen. Und dann werde ich für meine Umgebung unangenehm und ungenießbar. Sprüche 14, Vers 30 heißt es, ein gelassener Sinn erhält den Körper gesund, aber Eifersucht ist wie Eiter in den Gebeinen. Da ist hier so eine Wut gemeint mit Eifersucht. Also alles schlucken, da kriegt man eine gefühlsmäßige Verstopfung. Das kann depressiv machen oder es drückt sich dann irgendwie, der Körper drückt es irgendwie aus. Wir sprechen von psychosomatischen Krankheiten. Der Körper ist das Ventil, um diesen unverarbeiteten Ärger auszudrücken. Psalm 32 heißt es, erst wollte ich es verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich den ganzen Tag stöhnen musste. Also das wussten die Alten auch schon. Also weder rauspoltern noch reinfressen, das ist es nicht. Geholfen hat ihr was anderes. Zuerst der Entschluss, so nicht mehr weiter. Ich will jetzt selbst etwas unternehmen. Und dann steht sie auf, sie schiebt nicht mehr alles auf die anderen, obwohl das ja wirklich davon auch massiv kam. Sie sagt nicht mehr, ich kann ja doch nichts machen. Und an der Stelle, um diesen Schritt zu schaffen, hat Ärger, hat Wut sogar eine positive Funktion. Das hat sie aufgerüttelt, das hat sie dazu gebracht, aufzustehen, etwas zu ändern. Also diese Energie, die da drin steckt, kann an solchen Stellen auch produktiv werden, dass jemand sagt, so, und jetzt wird das anders. Und sie hat offensichtlich gelernt, ihren Mund aufzumachen. Im nächsten Kapitel, in 1. Samuel 2, heißt es, mein Herz jubelt über den Herrn, er hat mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Also das hat sie dabei gelernt, ihren Mund aufzutun. Und wir erinnern uns bei ihrem Alleingang in den Tempel, da hat sie zuerst mal nur stumm ihre Lippen bewegt. Das war so ein erster Schritt, konnte sie nicht sofort, also jetzt mache ich den Mund auf, das hat so Zwischenschritte gebraucht. Und jetzt kann sie offen sprechen, jetzt kann sie den Mund richtig aufreißen, wenn es nötig ist. Also Dampf machen, auf den Tisch hauen, das ist nicht der Weg, aber trotzdem hat sie den Ärger rausgelassen. Nicht direkt gegen die Verursacherin, das wäre vielleicht wenig hilfreich gewesen. Sie ist damit erstmal zu Gott gegangen und hat alles vor ihm ausgesprochen. Und das hat offensichtlich wehgetan. Und sie hat dabei immer wieder weinen müssen. Aber so konnte sie alles rauslassen, ihre Enttäuschung, ihren Ärger, den ganzen Schmerz. Das kann auch ein anderer Mensch sein, der da hilft, bei dem man seinem Ärger erstmal Luft macht. Was auch gut tut, ist eine körperliche Anstrengung, ein ordentlicher Lauf. Holzhacken ist ja für viele nicht mehr zugänglich. Schade eigentlich, hilft auch. Ein anderer Mensch, da war das Gespräch mit dem Priester Eli. Das war nicht perfekt. Eli hat erstmal total daneben gelegen. Er hat sich erstmal sehr ungeschickt agiert. Es gab ziemliche Startschwierigkeiten. Zum Glück hat Hannah nicht so schnell aufgegeben und hat nicht abgewogen und gesagt, na klar, Männer kann er sowieso nicht verstehen, bringt ja alles nichts. Sondern sie hat nicht gleich aufgegeben und dann ist ein gutes Gespräch daraus geworden. Und er konnte ihr eine Ermutigung mitgeben. Also wenn es alleine nicht klappt, dann ist es auch gut, sich jemanden zu suchen, der dabei hilft. Wo es erstmal unsortiert sein kann, wo man erstmal nicht diplomatisch reden muss. Also vielleicht ist es auch das, was helfen kann, sich Seelsorge zu suchen, sich eine Beratung zu suchen oder einen Menschen mit einem Menschen zu sprechen, dem man vertraut. Und an der Stelle zeigt Hannah auch einen Weg, wie man damit umgehen kann, wenn jemand anders seinen Ärger über uns auskippt. So hat es ja der Eli zuerst getan. Der hat sich über sie geärgert, was sie da macht, weil er es missverstanden hat. Es war also auch noch ganz unberechtigt. Er sagt, ihr schlaf doch erstmal deinen Rausch aus. Und sie hat darauf sehr gut reagiert. In Sprüche 15 heißt es, eine sanfte Antwort dämpft die Erregung, aber ein kränkendes Wort heizt sie an. Hannah hat die sanfte Antwort hingekriegt. Sie ist nicht verstummt, sie hat es nicht wieder in sich, sie hat geantwortet, aber auf eine gute Weise. Sie hätte Grund genug gehabt, gereizt zu reagieren, aber sie hat ihm durch eine freundliche Art den Wind aus den Segeln genommen. Und es ist passiert, was dieser Spruch sagt, Elis Ärger schmilzt wie ein Schneeball an der Sonne. Und der von Hannah gleich mit. Und dass Hannah mit ihrem Ärger zu Gott gegangen ist, das hat noch eine andere Seite. Da ging es nicht nur darum, den an irgendeiner Stelle mal rauszulassen. Die eine schreibt ins Tagebuch, die andere spricht mit einer Freundin und Hannah ist eben damit zu Gott gegangen. Die Seite hat auch dazu gehört. Aber ich habe vorher gesagt, wer so ein dünnes Selbstwertgefühl hat, da schlägt oder eine Zeit erlebt, wo das so ist, das ist ja auch alles nicht immer gleich, dann schlägt Ärger besonders zu. Dann ist man besonders dünnhäutig und hat dem nicht viel entgegenzusetzen. Und umgekehrt, wer ein gesundes Selbstwertempfinden hat, der kann mit so einen Sachen gelassener umgehen. Und nun geht Hannah zu Gott, denn genau hier kann sie lernen, die Wahrheit über sich zu denken. Nicht das zu glauben, was ihr gesagt wird von der anderen Frau, du bist eine Versagerin, du kriegst es nicht auf die Reihe, das Wesentliche fehlt dir, geh an den Rand, du hast hier nichts zu melden. Sie lernt nicht mehr mit diesen Augen zu sehen, die sie klein machen, sondern bei Gott kann man lernen, die Wahrheit über sich zu denken. Bei Gott kannst du lernen, die Wahrheit über dich zu denken. Und die Wahrheit ist, dass Gott dich als ein wunderbares Geschöpf geschaffen hat. Du bist ein Meisterwerk, das er besonders liebt. Egal, ob das nicht geklappt hat oder das ist, das war bei Hannah auch der Fall. Daran hängt das nicht. Und diese Liebe hat Gott sich etwas kosten lassen. Das ist Gottes Meinung über dich. Und bei ihm, wenn wir uns zu ihm geben, wenn wir vor ihn treten mit den Dingen, die uns beschäftigen, dann lernen wir ein bisschen mit Gottes Augen zu sehen. Gottes Meinung über uns ernst zu nehmen. Und dann lernen wir uns seine Liebe gefallen zu lassen. Und das baut auch unser Selbstwertgefühl auf. Diese Anerkennung von Gott. Und dann haut es uns nicht mehr um. Wenn andere dich erstmal nicht anerkennen oder ungerecht urteilen oder dir komisch kommen. Und so können wir das auch machen, wie Hannah. Wenn wir Ärger bekommen, wenn wir voll Ärger stecken, wenn wir gekränkt sind, wenn wir verletzt sind. Den Entschluss fassen, ich will das nicht mehr nur in mich reinfressen. Und es dann auspacken vor Gott, ausschütten vor Gott, ihm alles sagen. Auch wenn das wehtut, auch wenn das lange dauert, auch wenn das unsortiert kommt und durcheinander. Vielleicht auch mit jemandem darüber reden, der beim Auspacken hilft. Und uns von Gott zeigen lassen, wie er uns sieht. Und dass das wirklich verändert. Das hat man Hannah nicht nur angesehen, das hat man von ihr auch gehört. Und so schließe ich mit einem Gebet von Hannah aus der Zeit danach, das uns erhalten ist. Das steht nämlich im nächsten Kapitel in 1. Samuel 2. Und damit möchte ich abschließen. Da betet Hannah: Herr, du hast mich fröhlich gemacht. Du hast mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Jetzt kann ich über meine Feinde lachen. Ich bin voller Freude, weil du mir geholfen hast. Auf nichts ist so felsenfest Verlass wie auf dich. Tut nicht so groß, spielt euch doch nicht auf, prahlt nicht so frech mit euren Plänen. Der Herr weiß genau, was ihr tut. Er prüft alle eure Taten. Starken Männern zerbricht er die Waffen. Schwachen und Entmutigten gibt er neue Kraft. Reiche müssen auf einmal ihr Brot mit eigener Hand verdienen. Arme müssen nicht mehr hungern und können feiern. Der Herr leitet und schützt alle, die ihm vertrauen. Amen.